Ahoi und herzlich willkommen beim Piraten-Podcast der Strategy Pirates. Wir sind im Gespräch mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es erwarten Sie aktuelle Themen, neue Einsichten und vertiefende Fragen. Immer live und natürlich ungeschnitten.
Heute spreche ich mit Kai Rommes. Er ist Geschäftsführer der Dimension 21, langjährig erfahrener Personalmanager im Mittelstand, langjährig erfahrener Coach, passionierter St. Pauli-Fan. Wir unterhalten uns über die Themen Organisationsentwicklung und Führung in der Krise von Unternehmen, die Auswirkungen der Pandemie auf Personalmanagement und auf all die Dinge, die Organisationsentwicklung so spannend machen.
Herzlich willkommen zum Strategy Pirates Podcast. Heute mit einem ganz tollen Kollegen, dem Kai Rommes. Als ich den Kai kennengelernt hatte, waren wir zusammen bei einer Vorabendveranstaltung für die Sanierungskonferenz des Instituts für Unternehmenssanierung in Heidelberg. Irgendwie waren wir uns auf Anhieb aufgefallen und auch sympathisch. Das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Ich bin mit meinem weißen Hemd ohne Krawatte rumgerannt, offene Mähne und hatte mein Strategiepiraten-Logo ganz groß drauf. Und Kai hatte ein T-Shirt an mit dem Logo von St. Pauli. Und da sind wir durchaus aufgefallen zwischen den ganzen Kollegen aus der Sanierungsbranche, die an dem Abend auch schon mit Hemd, Krawatte und Anzug da waren. Insofern haben sich da zwei Freunde oder zwei Brüder im Geiste getroffen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute ein bisschen uns unterhalten können, was seither passiert ist, welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Aber als allererstes, Kai, stell dich einfach mal kurz vor.
Ja, Steffen, super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass wir auch über diesen Weg jetzt auch mal wieder plaudern. Es war ein cooler Abend in Heidelberg und diese Auffälligkeit, die gehören zusammen, war schon sehr cool. Ja, Kai Rommes, bin 40 Jahre alt, bin Inhaber der Dimension 21 aus Bielefeld, einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern und wir kümmern uns um Personal- und Organisationsentwicklung, Schwerpunkt Change, aber auch Führungskräfteentwicklung sehr stark. Vom Background her BWL studiert, Wirtschaftsrecht studiert, da auch den Schwerpunkt Insolvenzrecht mitgehabt, also deswegen die IFUS-Leidenschaft auch da, weil ich habe ein MBA gemacht und war selbst lange im Management, war so 12, 13 Jahre lang Prokurist und Mitglied in Geschäftsleitung, in erster Linie für den HR-Bereich, habe aber aus HR viel Sanierung mitgemacht, Restrukturierung mitgemacht und habe dann vor 3 Jahren die Seiten gewechselt und bin jetzt auf der Change-Seite aktiv und auch da haben wir in unserer Art und Weise, wie wir auf Organisation gucken, Steffen, wir beide ja auch, sind wir auch Brüder im Geiste und haben da gewisse Leidenschaften und Blickweisen, die immer zum spannenden Austausch führen.
Das hatte ich ja letztes Jahr im September das schöne Erlebnis gehabt bei der Sanierungskonferenz, die das erste Mal virtuell stattgefunden hat aufgrund der Corona-Pandemie, einen Vortrag halten zu dürfen zum Thema Lego statt PowerPoint. Das ist ein Thema, was sicherlich nicht unbedingt typisch ist für die Sanierungskonferenz, wie wir sie aus der Vergangenheit kennengelernt hatten. Aber in der Veranstaltung, als wir da waren, waren wir beide auch überrascht, dass es doch viele Vorträge gab, die sich auch mit dem ganzen Thema Mensch in der Sanierung beschäftigt haben. Das war das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne. Wie hattest du das damals aufgenommen?
Ja, ich habe das auch das erste Mal. Ich fand bei der, wo wir uns kennengelernt haben, der Mensch rückt in den Fokus. Man merkt einfach, dass auch so ein systemischer Gedanke in der Sanierung weiter wirkt. Also ich kann ungeschriebene Gesetze, die Unternehmens-DNA, wie wir es in unseren Projekten immer gerne versuchen, über Entscheidungsprämissen zu beschreiben, kannst du einfach nur sehr kurzfristig unter sehr viel Druck außer Kraft setzen. Und das führt dann oft zu diesen Wiedersanierern und Wiedersanierern und Wiedersanierern, weil man dann, ich sag mal, Turnaround in 8, 9 Monaten schafft und dann verfällt das System in seinen Ursprungszustand zurück und oszilliert quasi. Und von daher ist, glaube ich, extrem wichtig, dass sich auch die sehr guten CROs sich mit Kollegen wie uns auseinandersetzen, wenn sie in eine nachhaltige Entwicklung gehen wollen, weil dann ist es ja ein Marathon, die DNA des Unternehmens zu verändern und kein Sprint, wie viele Sanierer arbeiten müssen.
Also eher so ein Thema, auch die DNA von Generation zu Generation weiter zu verändern.
Ja,
Habe ich das so richtig verstanden, um in dem Bild zu bleiben?
Ja, also genau. Also das, was mir oft zu kurz kommt, auch in diversen Change-Projekten, es hat in der Vergangenheit ja immer alles seinen Zweck gehabt. Und wenn ich denen dafür kein Substitut anbiete, suche ich mir wieder, Organisationen sind dann wie Strom, es sucht den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn ich da sehr hart reingehe, muss ich auch dauerhaft sehr hart bleiben. Und ich glaube, dass so ein System unter Entscheidungsprämissen arbeitet, ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, es sucht sich seinen Weg, wieder den Zustand zu bekommen, in dem sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, es ist ein ständiges Ankämpfen gegen Komfortzonen, und zwar gegen die Komfortzonen, die korrosiv auf das Unternehmen wirken.
Jetzt hast du da eine relativ komplexe Gemengelage, die du ja vorfindest, in solchen Situationen. Du hast auf der einen Seite den wirtschaftlichen Druck, weil dann, wenn du im Rahmen von einer Sanierung in so ein Unternehmen reinkommst und versuchst, einen Change zu machen, hast Ängste bei den Mitarbeitern und beim Management. Mhm. Beim Management häufig auch Angst davor, nicht nur den Job zu verlieren, sondern was falsch zu machen und rechtlich belangt zu werden, was ja durchaus auch schnell passieren kann.
Ja.
Wenn du jetzt da reinkommst in so ein Unternehmen, was sind für dich so Voraussetzungen, wo du sagst, okay, die muss ich als Berater mitbringen, um das erfolgreich machen zu können? Mhm. Oder besser gefragt, was macht an der Stelle einen guten Berater aus deiner Sicht aus, der eben nicht nur die klassische harte Sanierungsrolle übernimmt, sondern die Organisation, so wie du es vorher beschrieben hast, nachhaltig auf einen guten Weg bringt? Wobei mir das Wort nachhaltig mittlerweile auch schon zu sehr Buzzword wird.
Ja, nachhaltig ist wie agil. Vor 5 Jahren hat man ein systemisch für alles gesetzt, jetzt setzt man ein agil für alles. Am Endeffekt glaube ich, dass man, man muss das mal sehr ganzheitlich denken. Also ich kann mich nicht nur auf irgendeinen Fokus und das, sondern ich muss schon versuchen, Zusammenhänge der Unternehmenssteuerung sowohl auf der Hard-Fakten-Seite zu verstehen und gleichzeitig auch, wie werden Entscheidungen im Unternehmen getroffen, zu verstehen. Und ich glaube, dann braucht man einen guten Methodenkoffer. Man muss in der Lage sein, Komplexität zu reduzieren. Und ich glaube, man braucht das, was der Sanierer auch braucht, eine gute Kommunikation. Man muss irgendwie Vertrauen ausstrahlen und man muss, oder das ist das, wo ich auch sehr erfolgreich bin, ich sage immer, ich bin gerne der Anwalt der Ambivalenz. Wenn das Unternehmen das eine möchte, dann leuchte ich sehr, sehr stark auf das andere und gucke, wann kippt die Organisation, weil ich glaube, eine Organisation braucht eine Balance. Eine gut funktionierende Organisation braucht Balance und gerade Sanierungsfälle, die haben ja in irgendeiner Art und Weise Schlagseite erhalten. Und wir gucken dann in unserem Change-Modell einmal auf die Strategie, einmal auf die Struktur, auf den Sinn und auf den Mensch. Und darunter haben wir Handlungsräume definiert. Und ich glaube, gute und funktionierende, wirksame Organisationsentwicklung schaut sich alle 4 Organisationspfeile an und geht nicht nur auf die Strategie, geht nicht nur auf die Organisation, sondern versucht die Wechselwirkung von diesen 4 Bereichen. Ja, ich mal manchmal so das Bild von so einem Gyroskop, was sich aus diesen Ebenen immer wieder einpendelt und trotzdem nicht umfällt. Und wenn es nämlich umfällt, dann kommt der Sanierer.
Wenn du jetzt dieses komplexe Thema annimmst, ist ja schon auch sehr viel, nicht nur die wirtschaftlichen Zahlen im Fokus, sondern eben diese Wechselwirkung zwischen Menschen,
ja,
zwischen Verhaltensweisen von Menschen, die da ja die Organisation auch beeinflussen. Wie ist da deine Erfahrung im Umgang mit Gesellschaftern? Wie ist da deine Erfahrung im Umgang mit C-Level-Managern? Gerade dann, wenn der Wind ein bisschen rauer im Unternehmen weht.
Ganz, ganz gemischt sind da meine Erfahrungen. Also das, was ich oft erlebe, und das wird dir wahrscheinlich ja ähnlich gehen, ist das etwas, was viele Geschäftsführer, viele Leute auf C-Level-Ebene, viele Unternehmer bis dato ja noch nie erlebt haben. Das heißt, die können zwar 20 Jahre lang im Business sein, aber wenn man das erste Mal in so stürmische See kommt, auf dem Steinhudermeer wird man halt kein Hochseekapitän. Da muss man schon mal raus. Und auch, das heißt, da geht es ganz viel darum, mit denen auch offen darüber zu sprechen, wo sie ihre eigenen Entwicklungsfelder haben und diese eigenen Lernfelder, weil ich glaube, das schafft sogar Vertrauen bei den Leuten, wenn der, der vorher 20 Jahre lang alles im Griff hat, sagt, jetzt weiß ich es auch nicht, anstatt etwas vorzuspielen, was er nicht hat. Und mit diesem Eingestehen erlebe ich sehr gemischt. Manchmal können sie es sehr gut, manche sind es nicht. Und ich glaube, ich habe ja eben auch über die vier Organisationsfelder gesprochen. Strategie und Struktur, Organisation, das kannst du entscheiden. Mensch und Sinn irgendwie nicht. Da laufen Sachen bei, die eher komplex und unentscheidbar sind vom Prinzip her. Deswegen blenden viele C-Level-Manager das gerne aus, weil dann würden sie sich ja eingestehen, dass sie ihre Organisation nicht gänzlich steuern können. Und ich glaube, das ist auch so. Und deswegen erlebe ich dort sehr gemischt. Aber ich kann sagen, die sich darauf einlassen und länger in so einem Prozess bleiben, entwickeln sich immer mehr zu denen, die sagen, okay, ich gehe mit dieser Komplexität, ich gehe mit dieser Unsicherheit um und definieren ihre Rolle auch neu. Und das halte ich für klug.
Du hast sofort davon gesprochen, dass du gerade für die Art der Begleitung eben nicht nur den Coaching-Background oder den psychologisch-pädagogischen Background brauchst, sondern auch einen wirtschaftlichen Background. Ja. Heißt das im Prinzip, dass die meisten, die draußen am Markt diesbezüglich unterwegs sind im Coaching, da eventuell überfordert sind? Oder kann da jeder, der Coach ist, da reingehen?
Ich wäre da sehr vorsichtig.
Hast du mir eine Aussage dazu? Oder?
Eine Fangfrage reingelotst, das ist... Aber ich bewege mich mal auf dieses Glatteis, Steffen. Also erstmal haben wir das Problem, der Begriff des Coaches ist ja sowieso nicht geschützt. Also jeder darf sich Coach nennen, jeder darf alles machen. Das ist das Erste. Ich glaube, wir sind in der, wieso ist das jetzt trotzdem? Ich glaube, wir sind an einem Punkt, dass Komplexität ein sehr breites Wissensspektrum braucht. Und wofür gehe ich rein? Ich glaube, wenn wir auf den Markt gucken, haben wir so häufig so Begrifflichkeiten Trainer, Berater, Coach. Und das wird als Synonym gleichgesetzt. Und ich glaube, das ist eben nicht das Gleiche. Ich glaube, dass es sehr gute Trainer gibt, die denn das trainieren sollten in der Tiefe, in der Spezialisierung und dass ein Coach arbeiten kann, reflektieren kann. Aber in diesen Situationen von Organisationsentwicklung, Change, vielleicht sogar in der Kombination mit Sanierung, glaube ich, braucht es eher Beratung. Und braucht es eine Beratermentalität und ein Berater muss auch Impulse geben. Und ein Coach kommt mir da oft zu kurz. Und ich kenne sehr viele gute Coaches, die ich aber nur für einzelne Arbeitspakete in Change-Projekten wirklich einsetzen würde. Es sind wenige, die ich kenne, die das wirklich sehr gut verbinden.
Würdest du dann im Rahmen der normalen klassischen Organisationsentwicklung eher einen Berater oder eher einen Coach sehen, als Beispiel? Beziehungsweise lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Ich hatte die Tage eine interessante Diskussion mit Kollegen im Rahmen der Definition, was versteht man unter Change Management, was versteht man unter Organisationsentwicklung? Wie definierst du das für dich?
Naja, also ich würde mal sagen...
Weil wenn du in die Literatur reinschaust, gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen.
Ich kann jetzt ein bisschen klug scheißen. Wir haben das für uns im Generative Change für uns definiert und haben, weil genau das ist. Also Organisationsentwicklung findet immer statt. Organisationsentwicklung ist etwas Evolutionäres, was begleitet werden kann. Change ist eine Organisationsentwicklung, die die ganz natürliche Bahn verlässt. Und Transformation ist dann etwas, wo die alte DNA aufgegeben werden muss. Also im Change kann auf der alten DNA weitergearbeitet werden und in der Transformation geht die DNA unter. Und eigentlich stirbt dann aus unserer Hardcore-Systemiker-Sicht, und du weißt ja, wir sind da sehr, sehr, sehr Hardcore-Systemiker, sind da jetzt bin ich ja fast aus dem Konzept, sind ja sehr Hardcore-Systemiker, sagen, da geht das System unter, es entsteht ein neues System.
Jetzt bin ich gerade tatsächlich so ein bisschen am Nachdenken, wie würde ich das jetzt tatsächlich zum Beispiel einem mittelständischen Unternehmen erklären?
Ja, und das ist eine gute Frage. Ich würde auch hingehen und sagen, Organisationsentwicklung ist das passiert so oder so. Das heißt, sie gehen ihren evolutionären Weg und den können wir Ausprägungen und Höhen und Tiefen können wir begleiten. Das heißt, Organisationsentwicklung macht auch Sinn, wenn ich, ich sag mal, im normalen Fahrwasser bin, weil es Reflexion bedeutet, weil es Impulse gibt, die Balance herzustellen, keine Schlagseite zu bekommen. Dann hat es eher was von Prävention auch. Im Change gehe ich den Schritt weiter und sage, okay, da habe ich schon irgendeinen Schmerzpunkt, ich habe irgendeinen Painpoint und ich will eine Veränderung und ich brauche vielleicht auch eine Veränderung, aber ich kann sie auf Basis des Kerns, wie das Unternehmen heute unterwegs ist, handeln. Wenn ich aber sage, Beispiel war mal Mannesmann oder so, von Stahl zu Mobilfunk, das wäre dann so wirklich Transformation, da geht eine Stahlseele unter und es wird ein Handyverkäufer. So. Mhm. Und ich glaube, da kommt es drauf an, wenn ich mit einem Mittelständler darüber spreche, was möchte er und was ist eigentlich sein Ziel und warum ist er mit mir am Tisch? Weil ich glaube, dass auch die Art und Weise, was man aufzieht, ist man im Organisationsentwicklungsbereich oder im Transformationsbereich, ja auch ganz andere Härte und Dauer von Interventionen benötigt.
Da stimme ich dir sogar voll und ganz zu. Die Frage, die ich mir gerade Nö, nicht ausnahmsweise. Das, ich glaube, da sind wir, glaube ich, in vielen Bereichen wieder ähnlich getaktet. Ich habe jetzt gerade nur vor meinem inneren Auge so den ein oder anderen Mittelständler, mit dem ich in letzter Zeit auch Diskussionen führen durfte, wo eben ganz genau dieses zu trennen nicht so wirklich einfach fällt. Und auf der anderen Seite habe ich auch häufig die Erfahrung gemacht, dass du, je nachdem wie groß das Unternehmen wird, dann auch mit Einkaufsabteilungen zu tun hast, die auch nicht in der Lage sind, den Unterschied zwischen Organisationsentwicklung, Change Management, Transformation zu erkennen. Für die ist alles, ach, da verändert sich was, dann ist doch Veränderung ist gleich Change.
Ja, ich gehe mal nochmal in die Gegenposition rein und ich stelle mir die Frage, wieso muss der Unternehmer, der mittelständische Unternehmer, zu Beginn des Projektes, wo er ja, das auch für ihn eine individuelle Entwicklungsreise ist und eine Entwicklungsroute, Expedition, diese Trendschärfe zum Anfang überhaupt schon haben. Der hat einen Schmerzpunkt. Ich meine, wenn ich zum Arzt gehe und ich habe etwas, dann kann ich sagen, bitte erzähl mir ganz genau, was da passiert oder erzählst du mir gröber und ich habe mir noch nie einen Beipackzettel von Medikamenten bis ins Detail durchgelesen. Wenn der Arzt mir das verschrieben hat, habe ich ihm vertraut. Und ich glaube, da ist auch nochmal so eine Metapher, so eine Analogie. Brauche im ersten Teil dieses Verständnis überhaupt. Wir haben vorhin in unserem Vorgespräch auch gesagt, es gibt Anamnese, es gibt Diagnose, es gibt Therapie. Und vielleicht muss man das an der Stelle in der Komplexität reduzieren, weil der Konstrukteur eines Autos muss es im Detail wissen, der Fahrer nicht. Und vielleicht kann man da auch einfacher machen. Und ich glaube, am Ende arbeiten Menschen mit Menschen und der Unternehmer kauft dich oder er kauft mich und sagt, Herr Moldenauer, dir vertraue ich. Kai, boah, bist ein super Typ. Ich glaube, du tust uns gut, um ihn denn auf seine Expedition diese Trendschärfe überhaupt erstmal reinzubringen, damit er versteht, welche Interventionen gut sind. Ich habe das größte Problem eher, wenn ich mit Unternehmern daran spreche, dass ich gerne mehr in die Diagnose, also eigentlich dann in die Anamnese gehe und sage, was sind eigentlich die Symptome, wie ist es da? Also wir arbeiten, wir haben so Audits entwickelt für HR, für Leadership oder so ein Change Forces Audit. Also wo sind Change-Energien in der Organisation? Und da erlebe ich häufig, dass in dieser Vorbereitungsphase gar nicht genügend Lust ist, schon hinzugucken, sondern ja, mach mal. Und dann ärgern sie sich hinterher, dass man doch Sachen findet, die mehr wehtun, die man hätte vermeiden können. Und deswegen glaube ich, dass das Thema eher schwierig ist oder schwieriger ist, nicht die Trennung zwischen Change oder Organisationsentwicklung oder Transformation am Anfang die Notwendigkeit, sondern die Notwendigkeit für eine gute, wir schauen erstmal hin, wo wir gerade stehen. Und diese Anamnese, in erfolgreichen Projekten machen wir sie immer, in weniger erfolgreichen Projekten fällt das häufig aus der Einkaufsabteilung, brauchen wir nicht, wir wissen doch, wie wir sind, zum Opfer. Und dann hat man aber hinterher oft doppelt und dreifach.
Ich habe mal so ein schönes altes Sprichwort gehört. Wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du wissen, wo du startest.
Ja, und ich glaube, du kannst eine Organisation auch nicht gegen die Vergangenheit entwickeln, weil die Vergangenheit ist unveränderbar an der Stelle. Und ich kann aus der aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommen und dann die Zukunft gestalten. Aber das bedeutet wieder so dieses Evolutionäre, die Organisation hat seinen evolutionären Gang genommen. Und sie wird auch weiter in einen evolutionären Gang gehen. Das, was wir über Organisationsentwicklung erreichen können, ist, dass Höchstphasen weiter nach oben gehen, dass Plateaus oben länger bleiben oder dass in Abschwungphasen der Evolution, der Organisationsevolution, der Abschwung nicht so tief geht oder man schneller auf ein Plateau wieder sich nach oben bewegt. Aber den normalen Weg, diese normalen Auf und Abs, wird man auch durch Change und Organisationsentwicklung nicht abschaffen können, aber wir können sie abmildern. Und damit erreicht man eine ganze Menge. Und ich glaube, das ist dann ein großer Mehrwert der Beratung.
Das wird alles verdammt komplex angehört.
Ja, oder?
Was wir jetzt ein paar Minuten gesprochen haben. Es gibt ja aber auch einige Methoden, habe ich zumindest erfahren, da kannst du so Sachen auch mit Spaß angehen.
Ja.
Ich persönlich bin ein Lego-Fan. Ich bin ein Lego-Fan. Da geht es nicht um Spielen, sondern wirklich um seriös arbeiten oder um seriös spielen, wie es wörtlich übersetzt heißt. Welche Erfahrungen hast du mit solchen Sachen gemacht? Auch zum Beispiel nehme ich auch immer wieder gern mit ein paar Kartenspielen den Menschen beibringen, wie einfach eine Abstimmung zum produktiven Erfolg führen kann.
Also ich bin totaler Freund von spielerischen Sachen. Ich besuche ja auch in meiner Freizeit jedes Jahr die Spielemesse in Essen, wenn sie nicht wegen Corona ausfällt. Und eins meiner besten Spiele, die ich habe ich auf der Spielemesse in Essen für 4 Euro gekauft. Das heißt Warm-up. Das sind so Bildkarten und dann verteile ich die auf dem Tisch und dann zieht jeder 5 Karten und macht seine Vorstellung mit den Bildern, die er gezogen hat. Super zum Auflockern. Und das ist dabei. Und das ist unsere gemeinsame Leidenschaft Lego Serious Play. Da kriegst du auch die Lorbeeren zurück. So ganz überzeugt, dass das wirklich cool ist, hast du mich dann doch nach dem 5. Bier. Seitdem habe ich es auch einige Male gut und erfolgreich angewandt. Und die Dynamik, die da entsteht, was man beobachten kann und dass man einfach Bilder schafft, die man gemeinsam geschaffen hat, das verankert sich so stark in so einer Gruppe. Und wenn das Team sich ihre Challenge gibt, dann ist der erste Aufbau erstmal sehr chaotisch und irgendwie alles sehr wirr. Und dann fängt man an reinzufragen, wie sollte es sein, was ist das? Und jetzt ist sie an meinem Pulli, man sieht ihn so ganz schlecht, aber es ist der rasende Falke. Ich bin ein großer Star Wars Fan, also ist in meinem Lego Serious Playset sind so ein paar Star Wars Lego mit eingebaut worden. Und es ist schon immer sehr spannend, welche Führungskraft die Sturmtruppen an der Seite hat. Also da kann man unheimlich gut und dann fragen, okay, was bedeutet das? Und wieso braucht er die Sturmtruppen? Oder wieso hat er die Sturmtruppen? Und auf einmal kommt man in einen Dialog über einen Kern ran, der zwar im ersten Moment aufwendiger ist und mehr Zeit braucht, aber das in der guten alten, wer schnell ankommen will, sollte langsam gehen, Thematik. Man startet sehr langsam in Prozessen, während man hier einen Vorsprung hat und dann kommt diese Methode und überholt irgendwann, weil es Tempo aufnimmt. Und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und merke auch, dass das eine Methode ist, wo nicht nur die Lauten und die Lautsprecher gut zu Wort kommen. Weil es ist schon sehr interessant, wenn die gemeinsam am Tisch sind, dann ist da einer, der sonst nie etwas sagt und irgendwie auch die ganze Zeit nichts sagt und man nichts sieht. Dann auf einmal mit so einem fertigen Gebilde hinkommt und auf den Tisch packt und sagt, ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht. Und alle so, das ist ja... Jetzt bin ich aber neugierig. Und diese Zeit kriegen leisere oder wenn wir ein bisschen plakativ bleiben, wenn sehr starke Alpha-Tiere in der Runde sind, kriegt das Beta-Tierchen das nicht, diese Aufmerksamkeit. Mhm. Und das schafft natürlich auch Perspektivenvielfalt und deswegen eine sehr, sehr mächtige Methode. Ich finde es immer noch schade, dass man das noch so oft erklären muss, dass es Sinn macht und dass es nicht so abgetan wird. Ich würde es gerne noch häufiger einsetzen, weil es wirklich auch für den Berater nochmal ganz andere Insights gibt über die Dynamik der Gruppe.
Das finde ich immer das Faszinierende. Du siehst sehr genau, wie wird innerhalb der Gruppe wer akzeptiert.
Ja.
wie werden Vorschläge aufgenommen, bis hin zu, hatte ich auch schon mal erlebt gehabt in einem Workshop, bis hin zu, dass Führungskräfte in der Pause hingegangen sind, das Modell umgebaut haben, wie es ihnen am besten gefallen hat, weil das Teamergebnis ihnen selbst nicht gefallen hat.
Ich habe das bei meinem letzten Legacy Play Workshop, ist gar nicht so lange her, war im Januar, mit starkem Gesundheitskonzept haben wir da und mit Testungen haben wir das gemacht und der Unternehmer, der Chef hat nicht mitgemacht, der Chef durfte nur beobachten. Okay. Er durfte nichts mit anfassen, das war halt schwer. Und dann hat er gesagt, ich möchte jetzt eine Frage stellen. Dann habe ich gesagt, noch nicht. Und dann haben wir so 15 Minuten immer Pause gemacht, so, und dann habe ich 3-4 Fragen gestellt und ist er so, ich habe jetzt eine Frage. Noch nicht. In dieser Geduld üben und dann, jetzt habe ich da Idee und dann war es auch, und dann haben die Leute auch gesagt, nee, das wollen wir nicht. So, und also das ist also auch nochmal was sehr Cooles, wenn du den Chef an der Stelle nur zum Beobachter machst. Mhm. Der muss dann nämlich auf einmal lernen, sich zurückzunehmen und gucken, ob das Ergebnis denn trotzdem passt. Dann kann er auch sagen, da sind Sachen, die passen mir nicht. Und es war jetzt auch ein inhabergeführtes Unternehmen. Ich glaube, ein Inhaber hat auch nochmal ein paar andere Rechte in der Gestaltung seines Unternehmens als ein Angestellter, Fremdgeschäftsführer. Und hat gesagt, das möchte ich und denkt darüber nach. Und es soll ja unser gemeinsames Bild werden und ihr baut es und ich brauche euch dafür. Aber das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Und dann sind die wieder in Diskussionen gegangen, in dem Bau des Sollbildes und haben das berücksichtigt und waren nachher alle zufrieden. Also schon cool.
Heißt also für mich, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, dass Lego statt PowerPoint deutlich besser wirkt.
Ja, also PowerPoint und gute PowerPoint werden immer für gewisse Themen ihre Berechtigung haben, aber eher, wenn es um Inhaltsvermittlung geht, wenn es mal um Eyecatcher nochmal geht, mal zum Nachblättern, zum Aktivieren ist PowerPoint keine gute keine gute Methode. Da bietet sich Lego super an. Ich arbeite auch gern so mit Aufstellung, das einfach im Raum verteilen, um damals zu nehmen. Du musst die Leute in die Aktivität, weil Schweigen ist keine Zustimmung. Das gilt insbesondere für Veränderungsprozesse. Nur weil niemand dem CRO bei seiner Antrittsrede, warum er da ist, nicht widerspricht, heißt es nicht, dass die Belegschaft hinter ihm steht. Gerne wieder in Heidelberg beim guten Shoppen Wein.
Oder alternativ, wie gesagt, hier bei unseren Kollegen in Hamburg, der eine Weinkneipe hat.
Das ist auch gut. Wenn ich mal wieder in Hamburg bin, melde ich mich.
Mach das. Bis bald. Danke dir. Ja,
danke, ciao.
Das war der Piraten-Podcast, eine Produktion der Strategy Pirates. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf den nächsten Turn mit Ihnen und unseren Gästen.